Für die Aussprache in diesem Themenbereich ist eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Und ich darf das Wort erteilen der Bundesregierung, der Vertretung der Bundesministerin für Gesundheit, Frau Nina Wagen. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gesundheit und Pflege gehen uns alle an. Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitssystems als Ganzes zu stärken und dabei auch immer den einzelnen Menschen im Mittelpunkt zu sehen, das ist und bleibt Ziel dieser Koalition, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die Menschen sind existenziell betroffen, wenn die Wege zum nächstgelegenen Krankenhaus mit Geburtsstation oder zur Apotheke länger werden oder wenn sich kein ambulanter Pflegedienst für die pflegebedürftigen Eltern finden lässt oder das benötigte Arzneimittel nicht verfügbar ist. Das alles sind Missstände, die wir verhindern wollen, jetzt und in Zukunft. Denn Verantwortung für Deutschland heißt immer auch Verantwortung dafür. Eine gute, bedarfsgerechte und bezahlbare Gesundheitsversorgung für die Menschen im ganzen Land zu sichern, meine Damen und Herren. Denn Gesundheit und Wohlergehen sind unser wichtigstes Gut. Und dazu brauchen wir Bedingungen, die Gesundheit fördern und erhalten. Und genau darum geht es jetzt. Wir werden dafür ab sofort und in den nächsten Jahren die Grundlagen schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen es alle, die Herausforderungen in Gesundheit und Pflege sind gewaltig. Sie sind damit symptomatisch für so viele Bereiche bei uns im Land. Bereiche, in denen es jetzt nicht einfach weiter so gehen kann. Und dort werden wir nun anpacken. Wir haben es hier zu tun mit ineffizienten Strukturen, mit fehlender Nachhaltigkeit bei der Finanzierung, mit Fachkräftemangel, mit unzureichender Digitalisierung, mit einem Übermaß an Bürokratie. Viele dieser Herausforderungen kennen wir auch aus anderen Sektoren. Aber es ist eben doch etwas anderes. Schwächen in der Gesundheitsversorgung vom ambulanten und stationären Sektor bis hin zum öffentlichen Gesundheitsdienst oder Schwächen in der Pflege haben eine besondere Tragweite. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, sie berühren die Menschen unmittelbar. Sie beeinträchtigen ihren Alltag, ihre Lebensqualität, ihre Gesundheit. Und daher ist hier unsere besondere Aufmerksamkeit gefordert. Und daher wollen wir als Koalition alles daran setzen, unser Gesundheitssystem besser zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer krank ist oder Pflege braucht, soll sich darauf verlassen können, dass er bestmöglich versorgt wird. Dafür brauchen wir ein modernes, leistungsfähiges und effizientes Gesundheitssystem. Das sind wir den Menschen schuldig. Zudem handelt es sich um ein bedeutendes Arbeitsfeld, das darf man auch nicht außer Acht lassen, das auf stabile Rahmenbedingungen angewiesen ist. Und die Millionen Beschäftigten dort haben Anspruch auf gute Arbeitsbedingungen. Diese Beschäftigten sind, da bin ich mir sicher, unser größter Pluspunkt, meine Damen und Herren. Und wir müssen sie noch mehr in den Blick nehmen. Sie sind hochqualifiziert und hochmotiviert. Ich bin davon überzeugt, wir werden so viel mehr erreichen, wenn wir den Beschäftigten in den Gesundheitsberufen mehr zuhören, wie ihre Arbeit effektiver gestaltet werden kann, wo die Hemmnisse in ihrem Arbeitsalltag liegen, was sie für Bedingungen benötigen, um die Patientinnen und Patienten noch besser zu versorgen. Wir wollen daher nicht nur die Vertrauenskultur stärken, sondern ebenso die Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Gesundheitsberufe. Hier liegt das größte Potenzial. Wir sorgen dafür, dass Ärztinnen und Ärzte, ob im Krankenhaus, ob in der Praxis, weniger Zeit für die Bürokratie aufbringen müssen. Sie sollen dafür wieder mehr Zeit für die Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten haben. Dafür haben sie ihren Beruf schließlich auch gewählt. Und, sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen den Pflegekräften endlich die Möglichkeit geben, ihre umfangreichen Fähigkeiten noch stärker einzubringen. Damit entlasten wir sie von Bürokratie und verbessern gleichzeitig die Versorgung. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, viele Kompetenzen in der Pflege ungenutzt zu lassen, meine Damen und Herren. Und wenn man Dinge anstoßen und verändern will, ist ein guter Austausch und Zusammenarbeit wichtig. Den Dialog mit allen Beteiligten, mit den Praktikerinnen und Praktikern in der Versorgung und Pflege, aber auch mit den Akteuren der Selbstverwaltung werde ich daher suchen und pflegen. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass wir einen neuen Pharmadialog starten. Wir wollen die Gesundheitswirtschaft, die Medizintechnik und die Pharmaindustrie als Leitindustrie stärken. Das ist gut und wichtig für den Standort Deutschland und für Europa. Und, meine Damen und Herren, es hilft den Patientinnen und Patienten, die eine stabile Arzneimittelversorgung benötigen. Denn Arzneimittel müssen selbstverständlich auch bei den Menschen ankommen. Daher wollen wir die Vor-Ort-Apotheken stärken, vor allem im ländlichen Raum. Wir werden deshalb den wirtschaftlichen Rahmen von Apotheken in den Blick nehmen, und zugleich werden wir ihre Rolle als Anlaufstelle in der Gesundheitsversorgung ausbauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eines ist insgesamt klar: Die nötigen und tiefgreifenden Strukturreformen werden wir gemeinsam fortsetzen und weiterentwickeln, so wie wir es im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben. Und dazu gehört vor allem die Krankenhausreform. Damit sie gelingt, werden wir die bestehenden Vorgaben und Anforderungen noch einmal mit dem Blick auf die Ziele der Reform prüfen. Bei den notwendigen Anpassungen setze ich auch hier auf den Dialog mit den Ländern, den Selbstverwaltungspartnern und den Praktikern, um ihre Erfahrungen und Kenntnisse mit einzubeziehen. Zudem werden wir zügig die Finanzierung des Transformationsfonds ändern, so wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Dieses Investitionsprogramm für Krankenhäuser wollen wir aus dem Sondervermögen Infrastruktur finanzieren. Denn es ist nur folgerichtig, die Kosten für den Umbau der Krankenhauslandschaft dürfen nicht allein von den Beitragszahlern geschultert werden. Es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen eine gute Krankenhausversorgung für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sicherstellen, gerade auch im ländlichen Raum. Ich stamme aus einer ländlichen Region und weiß, wie groß dort in den vergangenen Jahren die Verunsicherung mit Blick auf die Zukunft des örtlichen Krankenhauses war. Und daher wollen wir die Lücke bei den Soforttransformationskosten aus den Jahren 2022 und 2023 für die Krankenhäuser schließen. Auch das haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen. Die Reform der Notfallversorgung, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir jetzt ebenfalls rasch angehen. Die Vorarbeiten aus den letzten beiden Wahlperioden werden uns dabei sicherlich nützlich sein. Auch das gehört zur Effizienz. Den Digitalisierungsschub werden wir fortsetzen, denn ein modernes Gesundheitssystem ist undenkbar ohne digitale Lösungen. Die laufende Einführung der elektronischen Patientenakte werden wir weiterhin eng begleiten. Klar ist dabei, wir werden ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit und die Stabilität des Betriebs legen. Die Bürgerinnen und Bürger sind da zu Recht sensibel, und dem müssen wir auch gerecht werden. Auch die Datenverfügbarkeit in unserem Gesundheitswesen für eine gute Versorgung und gute Forschung werden wir verbessern. Denn es ist wichtig für Patientinnen und Patienten, die auf neue Arzneimittel oder verbesserte Behandlungsmethoden angewiesen sind. Zudem wird es bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen jetzt darum gehen, Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen zu überwinden. Unsere Messlatte ist auch dabei immer der konkrete Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesen Strukturreformen machen wir die Versorgung besser sowie leichter zugänglich. Das trifft zum Beispiel auch auf eine bessere Patientensteuerung in der ambulanten Versorgung zu. Und die Strukturreformen werden uns helfen, eine bezahlbare Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau zu sichern. Denn die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wollen wir langfristig stabilisieren. Eine Kommission wird dazu Vorschläge erarbeiten. Um die GKV-Finanzen in nächster Zukunft zu stabilisieren, wird es aber nicht ohne kurzfristige Maßnahmen gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gleiche gilt für die Pflegeversicherung. Die angespannte Finanzsituation erfordert ein mehrgleisiges Herangehen. Kurzfristig werde ich Gespräche führen und dann Vorschläge vorlegen, um der Pflegeversicherung über den Jahreswechsel hinaus Spielraum zu verschaffen. Mittel- und langfristig brauchen wir aber andere Lösungen. Auch das ist klar. Die Sicherung einer guten pflegerischen Versorgung gleicht einer Mammutaufgabe. Und daher wird eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe noch in diesem Jahr einen Vorschlag für eine große Pflegereform erarbeiten. Alles soll dabei auf den Tisch, nicht nur die nachhaltige Finanzierung. Dazu gehören der steigende Pflegebedarf, die Situation der häuslichen Pflege und die Unterstützung der Angehörigen, die sektorenübergreifende Versorgung, die Bündelung von Leistungen und der Ausbau an Möglichkeiten für die Akutpflege. Selbstverständlich ist auch, die zuletzt rasant gestiegenen Eigenanteile der Pflegebedürftigen müssen und werden wir in den Blick nehmen. Diese Gesamtbewertung der Pflege ist dringend notwendig. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe werde ich daher zeitnah einberufen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns zusammen diese zahlreichen Aufgaben angehen, denn es ist viel zu gewinnen. Eine gute Gesundheitsversorgung und eine gute Pflege sind elementar. Wir sind es den Menschen schuldig im Land. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich darf nun aufrufen als Redner für die AfD Herrn Martin Sichert.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen und die volle Heilfürsorge bekommen. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Dieses Zitat von Friedrich Merz ist nicht einmal 2 Jahre alt. Der Mut, Probleme im Gesundheitswesen auch nur anzusprechen, hat den Kanzler inzwischen verlassen. In der einstündigen Regierungserklärung gestern sprach er nur 20 Sekunden über Gesundheitspolitik. 20 Sekunden in einer Stunde. Die Hälfte der Regierungserklärung ging es um fremde Staaten und fremde Völker. 21 Mal sagte Merz Europa und 13 Mal Ukraine, aber nur 2 Mal Gesundheit. Dem Kanzler ist das Wohl anderer Völker wichtiger als die Gesundheit des eigenen Volkes. Ein Wort war Merz übrigens viel wichtiger als Europa, Ukraine oder Gesundheit. Ich. 50 Mal ich, ich, ich. Der Ego-Kanzler erklärte in den 20 Sekunden zur Gesundheitspolitik, dass die Regierung auf externe Experten setzt. Ja, nicht kümmern, sondern aussitzen ist das Motto. 1138 Euro zahle ich inzwischen monatlich für die gesetzliche Krankenkasse bei immer schlechteren Leistungen. Laut Koalitionsvertrag will die Regierung sich dazu in 2 Jahren, im Frühjahr 27, Vorschläge von Experten ansehen. SPD und CDU bilden eine Stillstandskoalition, die vor den Problemen in der Gesundheitspolitik kapituliert hat. Seit 12 Jahren stellen SPD und CDU Gesundheitsminister in Deutschland. In diesen 12 Jahren haben SPD und Union das Gesundheitssystem ruiniert. Die Gesundheitspolitik wurde zum ungeliebten Stiefkind der Bundesregierung. Die Geringschätzung durch die Regierung zeigt sich auch durch die Ernennung einer Ministerin, die bisher nichts mit dem Thema zu tun hatte. Nina Wagen war an den Koalitionsverhandlungen sogar beteiligt, hatte aber über Innenpolitik und nicht über Gesundheit verhandelt. Der Spiegel nennt sie Ministerin ahnungslos. Und so jemand wird Gesundheitsministerin. Quote war offensichtlich wichtiger als Kompetenz. Eine Schande angesichts eines Gesundheitssystems, das mit dem Rücken zur Wand steht. Und dann beklagt die Steinzeitkommunistin Reicheneck von der Linken auch noch, dass die Regierung zu wenig nach Quote besetzt ist. Völlig verrückt. Es muss endlich Schluss sein mit Quoten. Was Deutschland braucht, ist Kompetenz. Vor 3 Jahren bezeichnete die neue Gesundheitsministerin eine fehlende allgemeine Corona-Impfpflicht als, Zitat, falsch verstandenen Freiheitsgedanken. Wie Spahn und Lauterbach waren Nina Wagen die Probleme der Pharmaindustrie, die Profite der Pharmaindustrie wichtiger als die körperliche Unversehrtheit. Schlimm. Inzwischen sind wir in Deutschland so weit, dass Facharzttermine das sind, was in der DDR Bananen waren. Eine extrem seltene exotische Ware, für die verzweifelte Menschen den ganzen Tag anstehen. Als in Wolfen kürzlich ein Augenarzt Termine vergab, standen die Menschen stundenlang über 100 Meter in Viererreihen an, und die meisten bekamen keinen Termin. Nahezu im gesamten ländlichen Raum sieht es ähnlich aus. Und die Regierung will die Zerstörung des Gesundheitssystems beschleunigen. Laut Koalitionsvertrag werden Ärzte in gut versorgten Gebieten mit Abschlägen vom Honorar bestraft. So wird künftig ganz Deutschland unterversorgt sein. Denn was macht denn ein Arzt, dem man die Erträge nimmt? Der sagt, ihr könnt mich mal, und geht wie tausende andere Ärzte jedes Jahr ins Ausland. Laut Koalitionsvertrag des Grauens will die Regierung die Menschen zwingen, künftig erst zum Hausarzt zu gehen, bevor sie zum Facharzt dürfen. Dabei sind in vielen Regionen Deutschlands auch die Hausärzte Mangelware. Um dem Wahnsinn dann noch die Krone aufzusetzen, sollen die Krankenhausärzte künftig alle Patienten zeitnah behandeln, die keinen Termin beim Facharzt bekommen. Massive Mehrbelastung für die vielfach schon am Limit arbeitenden Krankenhäuser. Die Krankenhäuser können dann in vielen Regionen ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllen, und es werden noch mehr Ärzte ins Ausland flüchten. Meine Damen und Herren, ich zitiere aus dem Gutachten des Inlandsgeheimdienstes über die AfD. Es ist eine extremistische Politik, die die Regierung betreibt. Die würde in nahezu jedem Land der Welt als extremistisch betrachtet werden. Diese Aussage habe ich vor 3 Jahren getätigt, und ich stehe dazu, denn sie stimmt ja auch heute noch. Eine Regierung, die massenhaft Fluchtgründe für hochqualifizierte einheimische Fachkräfte schafft, eine solche Regierung ist extremistisch. Ein Großteil der Krankenhäuser steht vor dem Aus. Die Gesellschaft altert und Gefäßkrankheiten nehmen zu. Doch von bislang 700 gefäßmedizinischen Kliniken droht 400 die Schließung. Völliger Wahnsinn. Auch in meinem Landkreis wird gerade ein Krankenhaus abgewickelt. In Varel soll die einzige Geburtenstation im Landkreis Friesland platt gemacht werden, obwohl sie einen hervorragenden Ruf genießt. Stattdessen müssen die Menschen dann mindestens eine halbe Stunde länger in Krankenhäuser mit deutlich schlechterem Ruf fahren. Statt individueller Fürsorge und guter medizinischer Betreuung vor Ort künftig unpersönliche Massenabfertigung mit hoher Fehleranfälligkeit. Das größte Gesundheitsrisiko für 84 Millionen Menschen in Deutschland sind SPD und CDU. Wir von der AfD hingegen bieten echte Lösungen. Weg mit dem massiven staatlichen Misstrauen gegenüber den fleißigen Beschäftigten, das sich Bürokratie nennt. Wir brauchen keine 90 Krankenkassen. Zugang zur Vollversorgung im Gesundheitssystem auf deutsche Staatsbürger und ausländische Steuerzahler begrenzen, so wie es andere Länder wie beispielsweise Dänemark uns vormachen. Wir von der AfD sind bereit, echte Reformen im Gesundheitssystem anzupacken. Frau Wagen, ich verspreche Ihnen, wenn Sie die Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit in den Fokus Ihrer Politik rücken, dann werden wir von der AfD Ihre stärksten Verbündeten sein. Wenn Sie aber wie Ihre Vorgänger die Interessen der Pharmaindustrie über alles andere stellen, dann werden wir von der AfD vor jeder Apotheke, vor jeder Arztpraxis und vor jedem Krankenhaus stehen, das wegen Ihrer Politik schließt, und wir werden die Menschen darüber aufklären, wie sehr SPD und CDU Sie betrogen haben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Morgen hat meine Kollegin Lindholz darum gebeten, dass das Wort Faschisten für die AfD nicht benutzt wird. Und lieber Herr Abgeordneter Sichert, ich möchte es ergänzen und sagen, ich finde es auch nicht zielführend, wenn Sie eine andere Kollegin im Haus als Steinzeitkommunistin bezeichnen. Ich bitte darum, dass wir bei Sachlichkeit bleiben und nicht diese Begrifflichkeiten dazunehmen. Ich möchte es einfach am Anfang meiner Amtszeit so ausführen und darf jetzt aufrufen für die SPD-Fraktion Frau Dagmar Schmidt, und das Protokoll vermerkt Wetzlar.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst, Frau Ministerin Wagen, möchte ich Ihnen gratulieren zu Ihrem neuen Amt und die Gratulation auch mit einem Glückwunsch zu Ihrem heutigen Geburtstag verbinden und Ihnen und uns für die Zusammenarbeit in den nächsten 4 Jahren alles Gute wünschen. Wenig hat so viel Einfluss auf die Lebensqualität wie die Gesundheit. Deswegen ist es eine fundamentale Frage der Gerechtigkeit, allen Menschen einen gleichen und einfachen Zugang zur Gesundheitsprävention und zur Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Unsere gesetzliche Krankenversicherung ist der älteste Zweig. der Sozialversicherung. Seit über 140 Jahren bietet das solidarisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanzierte System Sicherheit im Krankheitsfall. Es hat Kriege, es hat Pandemien und Krisen überstanden, weil wir miteinander eine Solidargemeinschaft bilden. Das ist der Kern. Und erst vor wenigen Wochen hat der Sozialstaatsradar von DGB und Arbeitnehmerkammern erneut und eindeutig gezeigt, dass die sehr große Mehrheit der Menschen hinter ihrem sozialen Sicherungssystem steht. Das Vertrauen in die Solidarsysteme ist hoch. Die Versicherten sind bereit, für bessere Leistungen auch höhere Beiträge zu zahlen, aber es muss gerecht zugehen. Gerade um dieses Vertrauen zu erhalten, muss mit den Beiträgen sorgsam umgegangen werden, müssen die Leistungen stimmen. Dafür braucht das System Reformen. Lange Wartezeiten auf einen Arzttermin, überbordende Bürokratie oder schlecht strukturierte Behandlungspfade und auch, dass in Deutschland die Lebenserwartung deutlich stärker von Einkommen abhängt als in anderen Ländern, das können wir nicht akzeptieren. Sozialpolitik ist nie fertig. Immer wieder müssen unsere solidarischen Sicherungssysteme an die jeweiligen Erfordernisse und Entwicklungen angepasst werden. Die Weichen dafür haben wir schon in der letzten Legislatur gestellt. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei unserem ehemaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der mit viel Mut und Einsatz diese Reformen vorangebracht hat, bedanken. Mit der Krankenhausreform haben wir einen historischen Neuanfang geschaffen. Die Notfall- und Rettungsdienstreform kommt. Barrieren zwischen stationären und ambulanten Versorgungen werden weiter abgebaut. Und bei der Digitalisierung sind wir dabei, uns auf den Stand der Zeit zu bringen. Die hohe Akzeptanz unserer Sozialversicherung ist für uns eine Verpflichtung. Alle Akteure im Gesundheitswesen sind wichtig. Aber im Zentrum steht die bestmögliche Patientenversorgung. Es darf keine Einschnitte bei den Leistungen und keine kahlen Stellen auf der Landkarte geben. Worauf wir aber verzichten können, sind Doppeluntersuchungen, Fehlsteuerungen, Behandlungsfehler, Organisationsfehler. Alles das frisst Zeit und Geld und vor allem es belastet Patientinnen und Patienten. Und hier gehen wir ran. Denn unser Gesundheitssystem ist zwar eines der besten der Welt, aber es ist auch sehr teuer. Wir wollen durch Effizienz und nicht an den Leistungen sparen. Die Patientinnen und Patienten bekommen eine Termingarantie. Zusammenarbeit wird ausgebaut, die Arbeit am und mit den Patienten besser honoriert und Barrierefreiheit angegangen. Wir stärken die Prävention und psychotherapeutische Versorgung. Wir geben den Gesundheitsberufen mehr Kompetenz und damit mehr Anerkennung und Wertschätzung. Das alles wollen wir, während die Finanzsituation der GKV angespannt ist. Der Bundeszuschuss musste bereits vorgezogen werden. Die Zeit für Reformen drängt also. Eine Expertenkommission wird Vorschläge zur langfristigen Finanzierbarkeit vorlegen. Und unsere Antwort ist Gerechtigkeit. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben dürfen nicht einseitig durch die Versicherten erbracht werden, sondern über Steuern. Und auch die Privatkrankenversicherten müssen solidarisch beteiligt werden. Und bei der Pflegeversicherung müssen wir besonders schnell handeln. Menschen, die auf Pflege angewiesen sind und ihre Angehörigen, brauchen verlässliche Hilfen und Strukturen. Und Menschen, die in der Pflege arbeiten, brauchen bessere Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung. Daran arbeiten wir mit aller Kraft, den Menschen das Leben leichter zu machen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Ich darf das Wort erteilen für Bündnis 90 Die Grünen Herrn Dr. Janosch Dahmen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, auch von mir, auch von uns herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag im Sinne des wundervollen Geburtstagslied sei gesagt, viel Glück und viel Segen auf all Ihren Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Sie übernehmen Verantwortung für das Ministerium für Gesundheit, in dem die Zuständigkeit für das Thema liegt, von dem Umfrageinstitut übergreifend die Menschen über alle Wahlperioden hinweg immer wieder sagen, dass es ihnen das wichtigste politische Thema sei und gleichermaßen in der Vergangenheit wie aktuell immer wieder sagen, dass sie mit Sorge auf die aktuellen Zustände schauen, auf die Zukunft schauen und besorgt sind um das, was dringend getan werde, um Versorgung besser und zukunftsfähiger zu machen. Angesichts der Tatsache, und es ist eben schon angesprochen worden, dass nun mit Ihrer Amtsübernahme im Mai dem Gesundheitsfonds schon das Geld ausgegangen ist und zur Abwendung von Insolvenzen kleiner Krankenkassen eine vorzeitige Finanzspritze von 800 Millionen Euro erforderlich war, haben Sie in den vergangenen Tagen gesagt, die GKV, die gesetzliche Krankenversicherung, ist selbst zum Notfallpatienten geworden. Und ich will Ihnen als Arzt sagen, es ist mit Finanzspritzen allein nicht getan, um diesen chronisch kranken Patienten zu helfen. Was es braucht, ist nicht allein mehr Geld, sondern vor allem dringend umfassende Strukturreformen. Alle seriösen Prognosen sagen bereits jetzt voraus, dass schon in der kommenden Legislaturperiode die Sozialversicherungsbeiträge über 50% erreichen könnten. Und ohne tiefgreifende Strukturreformen werden nicht nur die Patientinnen und Patienten und das Personal in immer schwierigeren Bedingungen zurechtkommen müssen, sondern Gesundheit, Arbeit werden auch gewissermaßen unbezahlbar werden. Es braucht deshalb 4 Punkte aus unserer Sicht. Erstens müssen die zuletzt beschlossenen umfassenden Reformen im Krankenhausbereich, in der Digitalisierung, die Sie selbst ansprachen, konsequent hinsichtlich dem Zweck der Wirtschaftlichkeit und Qualität unserer Sozialversicherungssysteme umgesetzt werden. Ein Aufweichen, ein Verzögern, ein Vertagen darf es nicht geben. Zweitens, die Gesetze wie die Notfallreform, und ich bin sehr froh, dass Sie das angesprochen haben, auch die Kollegen in den Fraktionen, muss jetzt umgesetzt werden. Sie ist fertig und der Diskontinuität zum Opfer gefallen. Ihr Haus, der Sachverständigenrat weisen aus, 3 Milliarden pro Jahr lassen sich einsparen. Geld, was an anderer Stelle im Gesundheitswesen dringend gebraucht wird. Drittens. Der Koalitionsvertrag enthält durchaus wichtige und richtige Punkte, gerade eine effizientere Patientensteuerung hin zu einer stärker an Hausärzten zentrierten Versorgung ist wichtig, und es braucht es dringend. Und nicht zuletzt, bleiben Sie dort nicht stehen, warten Sie nicht auf Kommission bis 27, nicht auf Prüfaufträge. Handeln Sie jetzt mutig in der Regierung, setzen Sie Reformen um. Ihnen sei gesagt, wir werden als konstruktive, kompetente und kritische Opposition Sie begleiten. In diesem Sinne nicht nur Glück und Segen, sondern viel Erfolg. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Ich darf zu Ihrer ersten Rede aufrufen die Abgeordnete Frau Julia Christina Stange von der Linken.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, Ministerin Wacken, Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche als Fachkinderkrankenschwester aus der Welt der Arbeit, unmittelbar aus dem Schichtdienst und aus endlosen Überstunden. Ihr Koalitionsvertrag ist kein Reformplan. Wo sind die tatsächlichen Ambitionen? So bleibt das System krank. Kaputte Abläufe. Machen wir eine Checkliste. Zu wenig Geld? Privatisieren wir doch einfach. Sie können sich nicht einigen, während die Zeit aber drängt. Bilden wir doch eine Kommission. Wir brauchen keine wohlklingenden Phrasen, sondern eine Revolution. Und zwar jetzt. Und wir schauen nicht mehr zu. Wir Pflegekräfte leisten jetzt Widerstand hier vor Ort. Das ist eine Ansage. Und ich frage Sie, ist Sparzwang wichtiger als die Versorgung kranker Menschen? Braucht es eine Zweiklassenmedizin weiterhin? Steht nicht der Mensch im Mittelpunkt der Versorgung? Wir leisten uns eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Aber nicht alle werden gleich gut versorgt. Sichere Geburtshilfe in ländlichen Regionen, Fehlanzeige, mit Würde und bedarfsorientiert alt werden dürfen, ohne meine Angehörigen maximal finanziell zu belasten. Fehlanzeige. Hausärztinnen sind überlastet. Ohne echte Investitionen und ein Neudenken der ambulanten Strukturen werden wir künftig weder eine gute Versorgung noch gute Arbeitsbedingungen haben und diese erreichen. Für Patientinnen bedeutet das noch längere Wartezeiten, doppelte Wege, doppelte Frustration. Und wir brauchen ein Gesundheitssystem, das sich aber am Menschen orientiert und nicht am Markt. Deswegen sagen wir Linken, Schluss mit Renditedruck Schluss mit der Zweiklassenmedizin, her mit der 35-Stunden-Woche und die Tageshöchstarbeitszeit bleibt unantastbar, und das Gesundheitswesen bleibt friedenstüchtig und nicht kriegstüchtig. Gesundheit ist keine Ware, und wir Beschäftigten im Gesundheitswesen sind kein Kostenfaktor. Wir sind das Rückgrat der Versorgung. Höchste Zeit, dass die Politik uns auch so behandelt. Vielen Dank.
Ich darf für die CDU-CSU-Fraktion aufrufen, Frau Simone Borchert.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist die Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die individuelle Lebensperspektive und für unseren wirtschaftlichen Erfolg vor allem. Gesundheit und Pflege sind nämlich übergreifende Themen, und zwar ressortübergreifende Themen. Gesundheitspolitik ist Wirtschaftspolitik. Fast 12% unserer gesamten Wirtschaftsleistung werden im Gesundheitswesen erbracht. Und das ist durchaus konkurrenzfähig mit der Automobilindustrie und mit dem Maschinenbau, nur um das mal in Erinnerung zu bringen. Gesundheitswirtschaft hat eine Bruttowertschöpfung von 460 Milliarden in diesem Land. Aber Gesundheit ist auch Familienpolitik, denn nur mit starken und gesunden Familien werden wir in Zukunft leistungsfähig sein. Gesundheit ist Bildungspolitik. Wir müssen das Thema Gesundheitskompetenz in die Kitas und Schulen vermitteln, damit die Menschen in Zukunft gesund heranwachsen und gesund alt werden, damit wir eben die Kosten in der GKV und in der Pflege in Zukunft sparen. Gesundheitspolitik ist Verteidigung. Nur mit mentalen und körperlich gesunden Menschen sind wir verteidigungsfähig und in der Lage, einen guten Zivilschutz aufzubauen. Gesundheit ist auch Landwirtschaft. Gesundheit ist Landwirtschaft, die Schnittmenge Ernährung und Ernährungsmedizin. Gesundheit ist Klima- und Umweltschutz, Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Ich könnte es so weiter fortführen. Meine Damen und Herren, wir werden Verantwortung für Deutschland übernehmen und das System komplex denken. Das Gesundheitssystem ist das Rückgrat und eine Säule der Demokratie und Zukunftsbranche zugleich. Aber dieses Rückgrat droht zu zerbrechen, wenn wir weiter an alten Strukturen denken. Das werden wir nicht zulassen. Was wir jetzt brauchen, ist ein systematischer Blick auf Versorgung und Finanzierung. Es geht nicht mehr darum, immer mehr Geld in dieses System zu pumpen, und das werden wir auch nicht zulassen. Es muss intelligenter, zielgerichteter und vor allem sektorenübergreifend eingesetzt werden, damit wir die Effekte haben und die Ressourcen richtig nutzen können. Und die Sektorengrenzen zwischen ambulant und stationär, zwischen Hausarzt und Klinik und zwischen Pflege und Medizin sind in dieser hochvernetzten Gesellschaft nicht mehr zeitgemäß und ineffizient. Es fehlt teilweise an Schnittstellen. Das führt zu Doppeluntersuchungen, unnötige Bürokratielasten, viel Kosten, unnötige Kosten auf dem Rücken von Patientinnen und Patienten. Hier werden wir die Ambulantisierung konsequent vorantreiben und damit Qualität, Effizienz und vor allem auch Menschlichkeit in der Versorgung verbessern. Auch hier werden wir Verantwortung übernehmen, indem wir mehr Handlungsspielräume für integrierte Versorgungsformen ermöglichen, den Abbau von Zuständigkeitswirrwarr konsequent vorantreiben und eine Digitalisierung etablieren, die den Versorgungsalltag wirklich entlastet von Pflegerinnen, Ärzten, Patienten und vor allem allen anderen Leistungserbringern. Und zur Wahrheit gehört auch, die Pflege darf nicht das Schlusslicht in der politischen Debatte sein. Das wird es auch nicht. Sie ist ein zentraler Versorgungsbereich, in dem Millionen von Menschen arbeiten und versorgt werden. Die Pflege braucht endlich die Bedeutung, die sie verdient. Vor allem es geht um die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben. Wird sie jetzt mit dieser Koalition bekommen. Und das ist ein Hauptauftrag, den wir hier mitnehmen. Es geht um eine gute Versorgung, es geht um mehr Zeit für Betroffene, mehr Entlastung durch Digitalisierung, mehr Teamstrukturen und nicht mehr Papierkram. Und vor allem eine gute und zeitnahe Ausfinanzierung. Und was wir hier ganz dringend brauchen, ist eine gute und neue Vertrauenskultur. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir mit den Berufspraktikern hier ins Gespräch kommen. Und wir werden nicht mit starren Quoten und Regelungen irgendwelche Probleme versuchen, von oben herab zu lösen, sondern dies im Dialog mit den Akteuren. Wir werden ein Case-Management einführen, das Patienten und Patienten durch die Versorgung begleitet, besonders bei chronischen Erkrankungen oder komplexen Behandlungen oder Pflegebedarf. Wir werden die bessere Datennutzung vorantreiben, damit diese anonymisiert ausgewertet werden können und für Versorgungsverbesserung eingesetzt werden können. Denn nur dadurch entsteht gute Versorgungsqualität und Qualitätstransparenz. Wir werden ein zukunftsfähiges und durchdachtes Gesundheitssystem anstoßen und umsetzen. Und wer den Gesundheitsbereich nur als Kostenstelle sieht, hat seine Bedeutung für Innovation, Beschäftigung und Wohlstand nicht verstanden. Wir werden das ändern mit klugen Reformen, klarer Prioritätensetzung und dem Mut, alte Denkverbote zu durchbrechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die AfD-Fraktion darf ich aufrufen Herrn Kai-Uwe Ziegler.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, Frau Ministerin Wacken, meinen herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Ernennung und vielen herzlichen Glückwunsch auch zu Ihrem Geburtstag. Eine Nachricht geht seit Ende April durch viele Medien. Zu sehen sind Bilder aus meiner Heimatstadt Bitterfeld-Wolfen. Eine scheinbar nicht enden wollende Schlange von Menschen vor einem Ärztehaus, meist ältere Jahrgänge in der prallen Sonne. Ab 8:30 hatten sich dort bereits die ersten Patienten mit Stühlen vor dem Praxiseingang eingefunden, also schon 4 Stunden vor der offiziellen Terminvergabe, die für 13 Uhr angekündigt war. In der Spitze warteten hier 700 Bürger und versuchten bei einer neu eröffneten Augenarztpraxis einen Termin zu ergattern. Am Ende wurden nur etwa 200 Termine vergeben und die überwiegende Mehrheit der Wartenden ging nach 4 Stunden frustriert und ohne Termin wieder nach Hause. Solche Zustände, werte Kollegen, sind gerade bei einer älter werdenden Bevölkerung völlig untragbar und eine Schande für unser deutsches Gesundheitssystem. Sehr verehrte Frau Ministerin, Sie tragen daran natürlich keinerlei Schuld, aber Ihre Vorgänger Lauterbach, Spahn und Gröhe müssen sich fragen lassen, warum Sie dieser katastrophalen Entwicklung gerade im Bereich Fachärzteversorgung quasi tatenlos zugesehen haben. Wenn Sie, Frau Ministerin, wie nun im Koalitionsvertrag vorgesehen, die fachärztliche Versorgung deutlich verbessern wollen, können Sie selbstverständlich mit der Unterstützung unserer Fraktion rechnen. Sehr geehrte Damen und Herren, im Koalitionsvertrag auf Seite 110, ich zitiere, noch 2025 rollen wir die elektronische Patientenakte stufenweise aus, von einer bundesweiten Testphase zu einer verpflichtenden, sanktionsbewährten Nutzung. Digitalisierung im Sinne der Patienten, da sind wir natürlich dabei, aber Zwangsmaßnahmen für Bürger, die sich weigern, ihre persönlichsten Daten in ein System voller Sicherheitslücken einzuspeisen, das, meine Damen und Herren, lehnen wir nach wie vor ab. Zeile 3566 des Koalitionsvertrages, ich zitiere, wir werden die Corona-Pandemie...
Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der Union?
Nein, möchte ich im Moment nicht, danke. Ich zitiere, wir werden die Corona-Pandemie umfassend im Rahmen einer Enquete-Kommission aufarbeiten. Hier leider diesmal ohne Zeitangabe, aber sollte es zu lange dauern, können Sie sich darauf verlassen, dass wir Sie von Zeit zu Zeit freundlich daran erinnern werden. Und wenn Sie einmal dabei sind, hängen Sie doch gleich den von uns schon mehrmals geforderten Corona-Untersuchungsausschuss mit dran. Denn der Umgang mit unseren Kindern und Jugendlichen, mit den alten Menschen in den Pflegeheimen, die absurden 2G- und 3G-Regeln oder Ausgangssperren und vor allem auch der gesellschaftliche und mediale Umgang mit falschen Meinungen zu Masken und Impfpflicht, die, meine Damen und Herren, müssen dringend aufgeklärt werden, damit wir niemals wieder eine solche gesellschaftliche Spaltung in Deutschland erleben müssen. Werte Kollegen, die riesigen Probleme im deutschen Gesundheitssystem und in der Pflege sind unübersehbar. Diese weiter vor sich herzuschieben, wäre unserer Bevölkerung gegenüber unverantwortlich. Wenn Sie, Frau Ministerin, die Gesundheit im ureigensten Sinne wieder in den Mittelpunkt Ihres Agierens rücken und die bestehenden Probleme im Sinne unserer Bürger angehen, wird unsere Fraktion Sie bei dieser Mammutaufgabe natürlich konstruktiv begleiten. Viel Erfolg dabei und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ich darf nun das Wort erteilen für die SPD-Fraktion Herrn Kollegen Matthias David Miers.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Gesundheit und Pflege müssen in Deutschland wirklich für alle Menschen funktionieren. Aber was ist dabei die Aufgabe für die Politik? Unsere Aufgabe ist es, für Sicherheit zu sorgen. Sicherheit, dass jeder Mensch die Versorgung, die er braucht, auch wirklich bekommt. Sicherheit dafür, dass es auch einfachen und schnellen Zugang gibt zu den Leistungen, die da sind. Und Sicherheit, dass sich in unserem Land Gesundheit und Pflege auch wirklich jeder leisten kann. Auf diese drei Aspekte von Sicherheit und Gesundheit und Pflege will ich jetzt genauer eingehen. Erstens. Sicherheit, dass jeder Mensch die passenden Leistungen bekommt. Wir haben in Deutschland Millionen Menschen, die an Krebs leiden, an ME/CFS, an Endometriose oder an schweren Depressionen. Und da brauchen wir erstmal Transparenz. Wir brauchen gute Beratung, dass diese Menschen auch den Weg zu den passenden Spezialistinnen finden, die sich genau damit gut auskennen und die passenden Lösungen haben. Und gleichzeitig haben wir noch viele Krankheiten, bei denen wir die Ursachen noch gar nicht gut kennen, bei denen wir noch keine passenden Therapien haben. Und hier müssen wir uns noch mehr anstrengen und mehr investieren in Forschung und Entwicklung, damit es auch für diese Menschen Therapien geben kann und sich in Deutschland jeder Mensch sicher sein kann, für mich gibt es die Therapien, die ich brauche. Zweitens. Sicherheit, dass es auch einfachen und schnellen Zugang gibt zu den Leistungen, die ja bereitstehen. Viele Menschen rufen mich an und sagen, ja, hey, ich bekomme gar keinen Termin. Ich muss ja monatelang warten, bis ich mal zur Fachärztin vorgelassen werde. Das ist frustrierend, das kann ich nicht akzeptieren und das werde ich auch nicht akzeptieren. Wir müssen das System so umbauen und neu organisieren, dass die Vergütung auch anders verteilt wird, dass wirklich unnötige Termine wegfallen und dass die Termine für die Menschen bereitstehen, die es auch wirklich brauchen. Und gleichzeitig müssen wir noch stärker dran gehen, Bürokratie runterzufahren. Denn es ist doch Verschwendung, wenn unsere gut ausgebildeten Kräfte in Pflege und Gesundheit sich mit Papierkram beschäftigen. Diese Zeit brauchen wir für gute Versorgung in Gesundheit und Pflege, damit sich jeder sicher sein kann, es gibt auch einfachen und schnellen Zugang zu den Leistungen. Und wenn wir das gemacht haben, und das brauchen wir auch, dann können wir sagen, jetzt haben wir eine Termingarantie. Denn die Termingarantie, die ist uns, die war uns sehr wichtig, denn wir brauchen auch hier die Sicherheit, um sagen zu können, das System funktioniert so gut, dass jeder diese Termingarantie auch bekommt. Und deshalb machen wir sie auch. Drittens. Wir brauchen Sicherheit, dass sich jeder Gesundheit und Pflege auch leisten kann. Wenn ich in die USA schaue, dort sind die Arzneimittel so extrem teuer, dass Menschen, die krank werden, ihr Haus verkaufen müssen. Das ist skandalös. Und ich bin stolz, dass wir in Deutschland ein Solidarsystem haben. Jeder in Deutschland hat eine Kranken- und eine Pflegeversicherung. Und das ist gut so und das ist richtig so. Aber bei uns haben wir natürlich auch Probleme. Auch bei uns sind die Beiträge gestiegen und die Eigenleistungen in der Pflege insbesondere sind oft so hoch, dass viele die nicht stemmen können. Und deshalb müssen wir dagegen anarbeiten. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Eigenanteile der Pflege begrenzt und abgesenkt werden. Und wir müssen schauen, dass staatliche Aufgaben auch aus Steuern bezahlt werden, damit die Beiträge nicht weiter ansteigen und wir sagen können, wir sind sicher, in Deutschland kann sich Gesundheit und Pflege jeder leisten. Zusammengefasst, unsere Aufgabe ist es, Sicherheit herzustellen. Sicherheit, dass jeder die passenden Leistungen bekommt, Sicherheit, dass es einfachen Zugang dazu gibt und Sicherheit, dass jeder Gesundheit und Pflege auch bezahlen kann. Danke fürs Zuhören.
Ich darf zu Ihrer ersten Rede aufrufen für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Simone Fischer.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, wir haben eine neue Regierung, eine neue Gesundheitsministerin. Aber eins hat die neue Koalition noch nicht, einen klaren Plan, um den Pflegenotstand jetzt wirksam anzupacken. Statt entschlossen zu handeln, flüchtet sie in Prüfaufträge und Kommissionen. Dringende Entscheidungen werden vertagt, und dieses Zögern wird Ihnen, das wird uns allen, auf die Füße fallen. Die Pflegeversicherung muss jetzt reformiert werden. Damit muss noch vor der Sommerpause begonnen werden. Ansonsten drohen den Menschen weitere Beitragssteigerungen noch in diesem Jahr. Und das fordern nicht nur wir Grüne. Auch WirtschaftsexpertInnen sind sich einig. Diese Legislatur entscheidet darüber, ob die soziale Pflegeversicherung finanziell stabil und sicher wird. Pflegekassen brauchen Verlässlichkeit. Pflegebedürftige brauchen Sicherheit. Und die Politik, sie braucht den Mut, jetzt zu handeln. Pflege ist ein zentraler Pfeiler unseres Gesundheitssystems und zugleich seine größte Baustelle. Denn die Realität ist, wer heute pflegt, lebt im Ausnahmezustand. Die einen professionell im Schichtdienst, oft bis zur Erschöpfung. Die anderen zu Hause, meist Frauen, die Pflege und Beruf irgendwie vereinbaren. Still, unsichtbar, am Limit. Diese Menschen brauchen keine warmen Worte, sie brauchen Antworten. Der Zustand des Gesundheitswesens gehört für die Menschen zu den drängendsten Problemen unserer Zeit. Und umso wichtiger ist es, dass sich jetzt etwas bewegt. Wir Grüne fordern erstens neue attraktive Berufsbilder wie die Advanced Practice Nurse und mehr Entscheidungsspielräume für Pflegefachpersonen. Wer gut ausgebildet ist, muss eigenverantwortlich handeln dürfen. Zweitens, eine bundesweit einheitliche Pflegeassistenzausbildung als stabile Basis, nicht als billiger Ersatz. Und drittens, echte Entlastung für pflegende Angehörige. Bessere Beratung, mehr Zeit und gezielte Unterstützung. Frau Ministerin Wacken, machen Sie die Pflege zu der Priorität Ihrer Amtszeit. Kämpfen Sie dafür, dass sie den Stellenwert bekommt, den sie verdient, auch mit Blick aufs Geld. Pflege ist keine Nebensache. Pflege ist eine Schicksalsfrage für Millionen Menschen. Sie müssen nicht bei Null anfangen. Wir Grüne haben mit SPD und FDP wichtige Vorarbeiten geleistet. Das Pflegekompetenzgesetz und das Gesetz zur Pflegefachassistenzausbildung liegen bereit. Gut, wenn Sie fortführen wollen, was wir begonnen haben. Wir sind als Opposition bereit, konstruktiv und klar Verantwortung mitzutragen. Wir unterstützen Sie, wenn Sie, Frau Ministerin, die Pflege zur Priorität machen. Für die Menschen in unserem Land, die auf uns zählen. Vielen Dank.
Ich darf nun zu Ihrer ersten Rede aufrufen. Die Abgeordnete Frau Stella Merandino von der Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Merz hat gestern gesagt, dass er sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege einsetzen wolle. Aber ehrlich gesagt hat kein Politiker jemals etwas anderes behauptet. Nichts ist besser geworden. Ich habe gesehen, wie Kinder ihre Eltern verlieren. Ich habe einer Mutter im Auto vor dem Krankenhaus beim Entbinden ihres Kindes assistiert und mehr tote Menschen durch Systemversagen sehen müssen, als sie sich alle vorstellen können. Ich komme aus der Notaufnahme. Ich stehe nicht hier, weil ich Politik studiert habe, sondern weil ich ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, mit zwei Pflegekräften 30, 40 oder mehr Patientinnen versorgen zu müssen, wenn du einfach nur noch funktionieren musst, obwohl alles um dich herum zusammenbricht. In dem Koalitionsvertrag steht viel. Aber wissen Sie, was nicht drin steht? Kein konkreter Plan, wie die Arbeitsbedingungen aller Krankenhausmitarbeitenden und Rettungsdienstler wirklich verbessert werden. Keine Personalbemessung, kein klares Nein zu Fallpauschalen, keine Entlastung. Dieser Koalitionsvertrag ist eine Ohrfeige für alle, die dieses verdammte System Tag für Tag auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit am Laufen halten. Statt echter Lösungen gibt es Floskeln und leere Versprechen. Diese helfen mir im Schichtdienst nicht. Da zählt, ob genug Personal da ist, ob jemand Pause machen kann, ob man nach Feierabend nach Hause kommt oder die dritte Überstunde macht und sich somit in den Burnout arbeitet. Frau Ministerin, Sie tragen jetzt Verantwortung. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, wer den Pflegenotstand weiter ignoriert, macht sich mitverantwortlich für das, was in unseren Kliniken schiefläuft. Und auch dafür, wenn Kolleginnen und Patienten tot auffinden. Wir sind jetzt alle Ihre Verantwortung. Wir brauchen verbindliche Pflege-Patientinnen-Schlüssel. Wir brauchen öffentliche, gut finanzierte Kliniken. Und wir brauchen flächendeckende Tarifverträge, auch und ganz besonders für ausgelagerte Kolleginnen wie an der Charité. Tarifflucht muss gestoppt werden. Denken Sie daran, der Altersdurchschnitt in diesem Bundestag ist relativ hoch. Das bedeutet, dass alle diejenigen früher oder später auf die Hilfe des Gesundheitssystems angewiesen sein werden. Ach nee, die meisten von Ihnen sind ja leider privat versichert. Danke.
Hoffe ich in unserem aller Sinne, dass wir die Kollegin in ihrer Dienstkleidung nie dienstlich treffen müssen. Nur als Abgeordnete, damit wir im Wort miteinander darüber debattieren können. Ich darf nun aufrufen, die Herrn Dr. Stefan Pilsinger von der CDU-CSU.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man mit den Krankenkassenvertretern spricht, dann sagen die einem ganz schlichtweg, ganz kurz und knapp, es ist kein Geld mehr da und die Liquiditätsreserve ist bis auf ein Minimum abgeschmolzen. Und ohne den Bundeszuschuss von 800 Millionen Euro, da hat der Kollege Dahmen recht, da hätte kleineren Krankenkassen durchaus die Insolvenz drohen können. Deswegen ein Dank an die Ministerin für dieses beherzte Eingreifen. Es war notwendig, jetzt kurzfristige Maßnahmen zu ergreifen, um die Stabilität der Krankenkassen in Deutschland zu schützen. Meine Damen und Herren, man darf bei dieser ganzen Debatte die Kostenfrage bei aller Wichtigkeit des Gesundheitssystems nicht außer Acht lassen. Wir haben 2022 pro Patient Kostenausgaben im GKV-System von 3.923 Euro gehabt, 2023 von 4.126 Euro und 2024 4.388 Euro pro Patient in der GKV ausgegeben. Im Gesamtausgabenbereich der GKV haben wir 327 Milliarden Euro ausgegeben. Zum Vergleich, die Staatsausgaben von Belgien haben 2024 334 Milliarden Euro laut Statistica ausgekostet. Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir geben für unser Gesundheitssystem so viel Geld aus wie die gesamten Staatsausgaben Belgiens, eines westeuropäischen Landes, das mit 12 Millionen Einwohnern durchaus im Mittelfeld der europäischen Staaten angesiedelt ist. Meine Damen und Herren, bei all den Ausgaben muss man sich auch im Blick behalten, wie denn die Kostenentwicklung sein würde, wenn wir jetzt nicht eingreifen. Wir hätten Kosteneinsteigerungen im Krankenkassenbereich von 1,2% Beitragspunkte im Krankenkassensystem und im Pflegebereich von 0,5%. Das ist eine massive Kostensteigerung. Und man muss darüber nachdenken, wie man diesen Kosteneinstieg durchaus auch dämpfen kann. Und wenn man mit Wirtschaftsexperten spricht, dann sagen die einem, die Lohnnebenkosten in Deutschland sind ein großes Problem für unsere Wettbewerbsfähigkeiten. Ohne die Arbeitsplätze in der Zukunft in Deutschland werden wir auch keine Einnahmen in der Pflegeversicherung und in der Krankenversicherung haben, um die Kosten in der Zukunft auch finanzieren zu können. Meine Damen und Herren, es gibt verschiedene Lösungsansätze, und ich freue mich in der nächsten Wahlperiode auch darauf, dass wir die hier gemeinsam im Parlament diskutieren werden. Aber wenn ich mir die Reden der Opposition anhöre, dann sage ich Ihnen, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Ich habe natürlich ein gewisses Verständnis dafür, wenn man mit guten Vorsätzen aus der Opposition kommt und dann feststellt, es ist kein Geld da, dann versteht man natürlich dann, was die Kollegen in der Opposition aktuell belegt. Aber Sie machen sich's zu leicht. Ich denke, wir müssen darüber nachdenken, wie wir unser Gesundheitssystem langfristig weiterentwickeln können. Und man kann ja zu der Bilanz von Karl Lauterbach geteilter Meinung sein, aber er hat in einem Punkt völlig recht. Wir geben sehr viel Geld für unser Gesundheitssystem aus, aber der Output passt nicht. Gerade an verschiedenen Parametern, Lebenserwartung und auch andere Voraussetzungen sehen wir, wir geben sehr viel Geld aus, aber die Bilanz, was am Ende rauskommt, die ist nicht zufriedenstellend. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, wir haben kein reines Einnahmen- und Ausgabenproblem. Wir haben in unserem deutschen Gesundheitssystem auch ein Effizienzproblem, meine Damen und Herren. Deshalb brauchen wir eine Gesundheitspolitik, die echte Strukturreformen angeht. Herr Kollege Dahmen, ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Und da sind aus meiner Sicht verschiedene Punkte sehr wichtig. Das Thema Prävention. Wir geben nur 3% der Gesamtausgaben des GKV-Systems für Prävention aus. Ich sage Ihnen, Prävention spart langfristig Kosten. Zweitens, wir brauchen mehr Qualität und Effizienz. Wenn man Patienten fragt, ja, wo lassen sich denn die Hüfte machen, dann sagen die oft, ja, im Krankenhaus vor Ort. Ich sage Ihnen, wir brauchen auch mehr Bündelung, nämlich wer mehr Operationen macht, der kann das auch besser.
Herr Abgeordneter, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage von Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, natürlich.
Herzlichen Dank, Herr Pilsinger. Sie haben das Wort Prävention kurz angesprochen. In der letzten Legislatur haben Sie ja unter anderem auch Drogen- und Suchtpolitik bearbeitet im Gesundheitsausschuss. Das ist tatsächlich ein Thema, zu dem weder die Ministerin etwas gesagt hat und das auch im Koalitionsvertrag sehr dünn ist. Von daher würde mich schon interessieren, wie Ihre Linie in der Drogen- und Suchtpolitik im Gesundheitsbereich diese Legislatur aussehen wird.
Ja, Frau Kollegin, vielen Dank für die Zwischenfrage. Ich glaube, Prävention im Drogenbereich ist sehr wichtig. Gerade Menschen, die drogensüchtig sind, die brauchen unsere Hilfe. Die dürfen nicht ausgegrenzt werden, sondern um die muss sich die Gesellschaft kümmern. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir alle mit einbeziehen. Und solche Menschen, die gerade Alkoholsucht haben oder auch andere Drogensüchte, die dürfen nicht an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt werden, sondern denen muss man helfen und man muss ihnen die Möglichkeit bieten, auch wieder in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Und deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Thema aufgeworfen haben. Wissen Sie, man kann nicht alles reinschreiben in den Koalitionsvertrag, was einem am Herzen liegt. Aber das Thema Drogen- und Suchtpolitik liegt mir sehr am Herzen und wir werden es in der nächsten Wahlperiode, da bin ich mir sicher, auch nicht aus dem Blick verlieren. Und wir arbeiten mit Ihnen natürlich sehr gerne zusammen, wenn man da in Deutschland was in die richtige Richtung bewegen kann. Ich muss zum Ende kommen, aber ich möchte eins sagen. Wir müssen über das Thema Priorisierung und Steuerung nachdenken. Wir haben da verschiedene Projekte vor uns, aber eins dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Das Thema Eigenverantwortung. Ich war in den Koalitionsverhandlungen mit dem alten Sozialpolitiker Josef Laumann und er hat da gesagt, und das nehme ich mir auch mit für diese Wahlperiode, für große Probleme brauchen wir große Solidarität, für kleine Probleme muss man sich auch selber kümmern. Das muss unser Grundsatz sein. Wir haben eine super Koalition, eine super Ministerin und super spannende Aufgaben und ich freue mich auf die nächste Wahlperiode, dass wir die gemeinsam lösen. Dankeschön.
Ich gehe mal im Interesse des Abgeordneten davon aus, dass wir von dieser Wahlperiode gemeinsam sprechen. Ich darf aufrufen für die AfD-Fraktion Herrn Thomas Dietz.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Was wir heute im deutschen Gesundheitswesen sehen, ist eine Stagflation außergewöhnlichen und extrem bedrohlichen Ausmaßes. Explodierende Kosten treffen auf stagnierende Leistungsfähigkeit, motivierte Ärzte auf eine würgende Bürokratie, überfüllte Notaufnahmen auf panische Patienten und gestresste Rettungskräfte, die vor dem Problem stehen, wirkliche Notfälle von Patienten ohne Hausarzt zu unterscheiden, die die Notaufnahme als Hausarzt nutzen. Und während wir hier reden, sterben in Deutschland weiter die Krankenhäuser und Notaufnahmen, insbesondere im ländlichen Raum. Positiv ist der angekündigte Ausgleich der Betriebskostenlücke aus 2022 und 2023. Wir haben immer wieder gefordert, die Krankenhäuser brauchen das Geld jetzt, nicht irgendwann. Doch 4 Milliarden Einmalzahlungen reichen nicht aus für die insgesamt etwa 1.800 Kliniken. Was fehlt, ist eine strukturelle Finanzierungssicherheit, denn das Defizit der Krankenhäuser liegt bei über 13 Milliarden Euro. Die Versorgungssicherheit im ländlichen Raum, Frau Ministerin, ist nicht verhandelbar. Wer morgen im Erzgebirge, im Spreewald oder im Odenwald einen Notfall hat, der muss wissen, dass Hilfe kommt, und zwar in Minuten und nicht in Stunden. Gern habe ich gehört, dass Sie die Krankenhausreform von Herrn Lauterbach noch einmal nachjustieren wollen. Nun zur elektronischen Patientenakte, EPA. Der Name klingt nach Fortschritt. In Wahrheit jedoch ein Sicherheitsrisiko mit Ansage. Informationen aus der Praxis sagen, das ist zurzeit eine unsortierte PDF, was da drin steckt. Und Sie wollen wirklich, dass künftig alle Ärzte, Apotheken und womöglich sogar Dritte Zugriff auf die intimsten Gesundheitsdaten jeden Bürgers haben, ungefragt und flächendeckend? Was bitte schön geht den Orthopäden der Arztbrief des Psychologen an? Das ist kein Fortschritt, das ist der gläserne Patient ohne Schutzmöglichkeit seiner privaten Gesundheitsdaten. Und damit auch noch ein lukratives Datenlager für die Pharmaindustrie. Wir sagen Ja zur gezielten medizinischen Datennutzung, aber Nein zum nackten Patienten im Gesundheitswesen. Erfreulich ist, dass Sie die Vor-Ort-Apotheken stärken wollen. Das war längst überfällig. Die Apotheke auf dem Dorf ist kein Relikt, sondern äußerst lebensnotwendig. Aber auch hier gilt, ohne echte Entbürokratisierung und faire Abrechnung bleibt es ein leeres Versprechen. Die Nullretaxierung der Apotheken für ärztliche Rezeptfehler gehört auf den Müllhaufen der Medizingeschichte in Deutschland. Wo Sie aber wirklich ein Zeichen setzen können, Frau Ministerin Warken, ist bei der Aufarbeitung der Corona-Krise. Wenn Sie Fortschritt, Transparenz und Wahrheit stehen, stimmen Sie einem Untersuchungsausschuss Corona zu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Gesundheitssystem steht am Limit. Pflegekräfte verlassen frustriert ihren Beruf. Ärzte schlagen sich mit Bürokratie herum und der demografische Wandel rast auf uns zu wie ein Güterzug. Wir brauchen sofort eine Politik, die zuhört, den Praktikern und nicht den Lobbyisten. Und wir brauchen dauerhaft eine Gesundheitspolitik, die nicht nach Kassenlage, sondern nach Menschenwürde entscheidet. Vielen Dank.
Ich darf aufrufen für die SPD-Fraktion Dr. Christos Pantazis.
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Gratulation zur Amtübernahme und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Frau Ministerin. Ihnen einen erfolgreichen Start und uns allen eine konstruktive Zusammenarbeit in dieser Legislaturperiode. Denn die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind drängend und komplex. Verantwortung für Deutschland, das ist weit mehr als eine Koalitionsformel. Es heißt, wir stehen ein für eine Gesundheits- und Pflegeversorgung, die verlässlich, wohnortnah und von hoher Qualität ist, Tag für Tag. Ein zentrales Fundament dafür ist unsere gesetzliche Krankenversicherung. Sie garantiert allen Menschen, unabhängig vom Einkommen, Alter oder Herkunft, den Zugang zu medizinischer Versorgung. Dieses Solidarprinzip ist nicht verhandelbar. Es ist Ausdruck unseres Sozialstaates, und wir stehen dafür ein, mit Verantwortung, mit Stabilität, mit Reformkraft. Gleichzeitig wissen wir, die GKV steht unter gewaltigem Druck, finanziell, strukturell, demografisch. Ein erster Schritt ist getan. Der vorgezogene Bundeszuschuss von 800 Millionen Euro war notwendig und richtig, aber eines ist ebenso klar, mit kurzfristiger Stabilisierung allein sichern wir das System nicht. Die strukturellen Herausforderungen bleiben, und sie dulden kein Zögern. Denn die Bürgerinnen und Bürger sind bereits in Vorleistung gegangen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag liegt bei 2,5%, so hoch wie nie zuvor. Wer jetzt nur auf weitere Beitragserhöhungen oder gar Leistungskürzungen setzt, gefährdet nicht nur das Vertrauen in unser Gesundheitswesen, sondern auch in die wirtschaftliche Erholung unseres Landes. Deshalb sagen wir als SPD-Fraktion unmissverständlich, jetzt ist die Zeit für Strukturreformen. Nicht morgen, nicht irgendwann, jetzt. Dass wir den Mut zur Veränderung haben, zeigt unsere Krankenhausreform. Die tiefgreifend sind seit 2 Jahrzehnten. Wir schaffen Qualität durch Konzentration, retten Leben durch Spezialisierung und Lasten durch Klarheit. Zugleich gehen wir einen grundsätzlichen Schritt Gesundheitsversorgung darf nicht länger dem Primat des Profils folgen. Sie ist Daseinsvorsorge. Und diese muss sich an Patienten und Beschäftigten orientieren, nicht an Bilanzen. Diese Reform werden wir entschlossen weiterentwickeln. Unsere Verantwortung endet nicht mit einem Gesetz. Weiterentwickeln heißt nicht verwässern. Es braucht klare Standards, um Versorgungsqualität dauerhaft zu sichern, im Interesse der Patientinnen und Patienten und aller, die täglich für ihre Gesundheit arbeiten. Faire Arbeitsbedingungen, verlässliche Strukturen, echte Anerkennung, das ist der Maßstab. Nicht Applaus, sondern Respekt, gute Bezahlung und personelle Stabilität.
Herr Abgeordneter, es gibt die Bitte um eine Frage von Herrn Padisano.
Nein, jetzt nicht. Deshalb streben wir zeitnah eine Notfallreform an. Sie muss sektorenübergreifend, effizient und patientenzentriert neu aufgestellt werden. Doppelstrukturen kosten Leben und Geld. Und die Pflege? Sie ist vielleicht die größte Herausforderung. Die Zahl pflegebedürftiger Menschen steigt, allein 450.000 in 2025. Der Fachkräftemangel wächst. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Das heißt, Arbeitsbedingungen verbessern, Angehörige stärker unterstützen, Fachkräfte gezielt gewinnen, auch durch Zuwanderung. Und hier ist Migration Teil der Lösung, nicht des Problems. Gleichzeitig sehen wir, trotz Beitragserhöhung, das Defizit in der Pflegeversicherung bleibt. Wir brauchen eine nachhaltige Finanzierung, konkrete Reform und entschlossene staatliche Verantwortung. Und auch in der GKV ist der demografische Wandel längst Realität. Weniger Beitragszahler, mehr Ausgaben. Dieses Ungleichgewicht bedarf einer nachhaltigen Finanzreform. Ich komme daher zum Schluss. Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind drängend und komplex. Meine Fraktion und ich spüren diese Verantwortung für die Pflegebedürftigen, die Versicherten, die Pflegekräfte, die Heilberufe und die Ärzteschaft. Für ein Gesundheitssystem, das hält, was es verspricht. Für ein Gesundheitssystem, das gerecht, solidarisch und krisenfest ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Dr. Pantazis, es gibt jetzt die Zwischeninterventionen. Und da ich ja noch ein lernender Sitzungsleiter bin, darf ich jetzt den richtigen Namen des Abgeordneten nennen, nämlich Herr Attisch-Güpinter. Ich werde noch lernen. Mit Zwischeninterventionen, damit ich das jetzt richtig mache, und der Antwortmöglichkeit. Artisch.
Danke, Herr Ramelow, für das Zulassen der Zwischenfrage. Wir lernen alle gemeinsam. Ich wollte die SPD zum Beispiel darauf hinweisen, dass sie in den letzten Jahren regiert haben und die 800 Millionen Euro, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, nicht ganz freiwillig sind, sondern völlige Notwendigkeit sind. Sie sagten jetzt aber, es wird eine Reform geben in der Versicherung. Das begrüßen wir grundsätzlich. Wird die Reform eventuell beinhalten, eines Ihrer Wahlversprechen, ich glaube, der letzten 5 oder 6 Wahlperioden einzuhalten, dass es eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung wird, in die alle einzahlen, zum Beispiel auch hier die Herren und Damen Abgeordneten. Das wäre die Frage 1. Und der zweite Hinweis ist, von Ihrer so viel beachteten Krankenhausreform haben Sie darauf hingewiesen, dass jetzt die Gesundheit der Menschen vor die Profite gehen soll. Ich weise darauf hin, dass die bisherige Krankenhausreform die Fallpauschale genau nicht abgeschafft hat und dass es bis jetzt immer noch der Fall ist, dass Profit vor Menschen gehen. Sie haben gerade 2 Pflegekräfte von der Linken gehört. Ich kann Ihnen leider es nicht verschmerzen, dass es noch eine Pflegekraft geben wird, die sagen wird, momentan geht der Profit vor die Menschen. Werden Sie also in Ihrer Nachbesserung der Krankenhausreform, die Sie gerade versprochen haben, diese Krankenhausreform so verbessern, dass die Fallpauschalen abgeschafft werden? Vielen Dank für die Beantwortung der beiden Fragen.
2 Minuten. Wir haben hier oben genau auf den Timer geschaut.
Lieber Kollege Güpinter, also Folgendes. Dass unsere Programmatik dafür steht als Sozialdemokratie, ich glaube, das ist unstreitbar. Unabhängig davon ist das Wesen der parlamentarischen Demokratie der Kompromiss. Und vor diesem Hintergrund werden wir, glaube ich, auch innerhalb dieser Koalition gute Lösungen finden im Sinne einer nachhaltigen Finanzierungssicherung der gesetzlichen Krankenversicherung. Zuerst. Zweitens. Wenn es darum geht, dass Sie uns jetzt vorwerfen, durch die Krankenhausreform, zunächst einmal, dass wir der Entkommerzialisierung nicht entgegengetreten sind. Zunächst einmal will ich eins klarstellen. Ich bin kein Gegner der Ökonomie. Grundsätzlich ist es sinnvoll, auch als Mediziner, wenn ich eine Diagnose nach drei Schritten treffe, als nach fünf oder sechs. Das hat auch etwas mit Ökonomie zu tun. Ich bin ein Gegner der Kommerzialisierung des medizinischen Betriebes. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten erlebt, durch das Fallpauschalensystem, durch entsprechende Überbetonung des Fallpauschalensystems. Und wir haben, ehrlich gesagt, mit unserem Minister Karl Lauterbach nach 20 Jahren die tiefgreifende Krankenhausreform in der Geschichte hier durchgeführt. Und vor diesem Hintergrund brauchen wir uns auch gar nicht verstecken. In keinster Weise von ihm verstecken. Im Gegenteil, und die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege, die haben ja vollkommen recht, das Hamsterrad hat sich ja immer schneller gedreht. Und deswegen haben wir ja auch explizit diese Reform verabschiedet. Und ich finde, es ist uns ordentlich was gelungen. Und deswegen bin ich sehr daran interessiert, dass sie nicht verwässert wird, dass sie weiterentwickelt wird und entsprechend halt natürlich auch das auch schrittweise auch in dieser Koalition noch umgesetzt wird. Herzlichen Dank.
Soweit jetzt meine Premiere bei Kurzintervention. Vielen Dank. Ich darf jetzt aufrufen für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Kirsten Kappert-Gonter.
Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Seelen, die sind unter Druck. Menschen leiden unter den multiplen Krisen, Einsamkeit, Krieg, Klimakrise. Die Erderhitzung führt ja nicht nur zu mehr Hitzetoten, sondern auch zu mehr Depressionen. Und Menschen, die in seelischer Not sind, finden nicht überall die Hilfe, die sie so dringend benötigen. Und das muss sich ändern. Der Koalitionsvertrag dazu ist unzureichend. Psychotherapie und die Finanzierung der Weiterbildung werden immerhin genannt. Da braucht es auch dringend Lösungen. Aber der Reformbedarf im psychiatrischen Hilfesystem, 15% der Krankenhausbetten, ein großes psychosoziales ambulantes Netzwerk, all das wird mit keinem Wort erwähnt. So auch heute hier in dieser Debatte. Und diese Leerstelle, liebe Koalition, liebe Frau Ministerin, die müssen Sie schließen. Wir brauchen flächendeckende Krisendienste, Suchtberatung, das Globalbudget, gemeindepsychiatrische Verbünde. Dazu gibt es gute Vorschläge aus der letzten Legislatur. Wir werden weitere ganz konkrete Vorschläge einbringen. Der letzte Bundestag hat fast einstimmig beschlossen, dass die Suizidprävention gestärkt werden muss. Der Beschluss liegt Ihnen hoffentlich vor, Frau Ministerin Wagen. Der interfraktionelle Parlamentskreis Suizidprävention hat vorgearbeitet. Im Koalitionsvertrag ist das Suizidpräventionsgesetz angekündigt. Das muss jetzt dringend kommen. In einer sozial kälter werdenden Welt, in der die Demokratie unter Druck steht, drohen die Menschen, die sowieso an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, weiter aus dem Blick zu geraten. Und das dürfen wir nicht zulassen. Psychische Gesundheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht uns alle an. Und das erwarten wir auch von der neuen Koalition, in diesem Sinne auf gute Zusammenarbeit.
Zu Ihrer ersten Rede darf ich das Wort erteilen an Frau Evelyn Schötz, Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Pflege in unserem Land steht vor dem Kollaps. Und das ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger politischer Fehlentscheidungen. Ich habe mehr als drei Jahrzehnte als Pflegekraft gearbeitet. Ich weiß, wovon ich spreche, und ich bin stinksauer auf die Politiker, die das zu verantworten haben. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten am Limit. Pflegende Angehörige werden im Stich gelassen, und Millionen Pflegebedürftige und ihre Familie rutschen in die Armut, weil die Pflegeversicherung nicht die tatsächlichen Kosten deckt. Und was tut die neue Bundesregierung? Ihr Koalitionsvertrag kündigt Verbesserungen an, stochert dabei aber im Nebel. Kein Wort von der Einführung einer solidarischen Pflegevollversicherung. Wir Linke fordern sie schon seit Jahren. Stattdessen Kleinstzuschüsse hier, Modellprojekte dort. Aber das Grundproblem bleibt ungelöst. Das System muss grundlegend verändert werden. Wir brauchen eine Pflegevollversicherung, in die alle einzahlen, auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige, und die alle pflegebedingten Kosten übernimmt. Pflegebedürftigkeit darf doch keine Armutsfalle sein. Pflege muss wieder in öffentliche und gemeinnützige Hand. Denn Pflege ist Daseinsvorsorge und keine Goldgrube für Privatkonzerne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer es ernst meint mit sozialer Gerechtigkeit und der Würde des Menschen, auch und erst recht in Alter und Krankheit, der darf sich nicht mit kleinen Korrekturen zufrieden geben. Die Pflegeversicherung braucht nicht den nächsten Reformchen-Kompromiss. Sie braucht einen Neustart. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Ministerin Wagen, wir dürfen uns bedanken, und die Sitzungsleitung schließt sich den Geburtstagsgrüßen an. Wir hoffen, dass Sie im familiären Kreis wenigstens zum Geburtstagskaffee kommen. In diesem Sinne wechseln wir jetzt dem Tagesordnungspunkt 2, den Geschäftsbereich. Wir kommen nun zu den Bereichen Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und